Okay, fangen wir jetzt an. Wir sind jetzt, das ist jetzt unser Parsha-Shiur. Ich werde mal heute nicht über Halacha sprechen. Es ist Cholamoed. Wir machen eine kleine Ausnahme diesbezüglich. Aber ich möchte dennoch die Parashat HaShavua ansprechen. Wir haben eine sehr lange Zeit die gleiche Parashat HaShavua. Die Parashat HaShavua, wenn man will, ist seit vor Pesach bis nach Pesach, vom Schabbat, der eben nach Pesach kommt, Parashat Shmini. Und ich möchte noch ein bisschen nach vorne, ich werde auf Shmini zurückgreifen. Shmini wird in einer anderen Parashat zitiert. Was sind die Geschichten, die wir in Parashat Shmini haben? In Parashat Shmini haben wir die Einweihung des Stiftzeltes und wir haben dann auch die Geschichte direkt nach der Einweihung des Stiftzeltes, dass die zwei Söhne Aarons, Nadav und Abihu, ein fremdes Feuer hineingebracht haben im Allerheiligtum und vom Himmel wurden sie dafür erschlagen. Und diese Geschichte wird dann einige Wochen später in Parashat Acharemot, ja, wir haben Tazria Metzora, die je nachdem zusammen oder separat geleint werden, und dann gibt es Parashat Acharemot. Parashat Acharemot fängt an mit Acharemot, ja, also nach dem Tod von den Söhnen Aarons. Parashat Acharemot führt damit den Tempeldienst zu Yom Kippur ein. Und dann heißt es, nachdem, dass die Söhne Aarons verstorben sind, sagt HaKadosh Baruch Hu zu Moshe Rabbeinu, so soll eigentlich Besot Yavo Aharon el HaKodesh, so soll Aharon das Allerheiligtum besuchen kommen. Daraus lässt sich eine mögliche Erklärung für was die Söhne Aarons getan haben und weshalb sie bestraft wurden, erklären. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber eine sehr interessante Möglichkeit, nämlich, dass der Tod von Nadav und Abihu irgendwie mit dem Tempeldienst zu Yom Kippur verbunden sind. Und das kann auf zwei Arten und Weise argumentiert werden. Eine Möglichkeit ist, dass sie kamen in das Allerheiligtum, dachten, sie können kommen, wann sie wollen. Und eben die Tora betont, dass sogar an Yom Kippur, wenn der Kohen Gadol in dem Kodesh HaKodashim zu besuchen kommt, dass er das nicht frei tun kann. Nur einmal im Jahr und nur, wenn er ein bestimmtes Protokoll befolgt. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass ich sogar im Rahmen dieser Shiurim in der Vergangenheit folgende Idee vorgeschlagen habe. Das Judentum unterscheidet sich nicht nur von den Mehrgötteranbetungen anderer Religionen, indem wir Monotheisten sind. Ja, es ist eine riesige Differenz. Wir sind Monotheisten, aber damit sind die wesentlichen Differenzen zwischen dem Judentum und diesen anderen polytheistischen Glaubensformen noch nicht aufgezählt worden. Man spricht dann auch vom ethischen Monotheismus, denn sobald man an einen einzigen Gott glaubt, dann folgt relativ leicht daraus, dass man Gott nicht vermeiden kann. Man kann Gott nicht umgehen, man kann ihn nicht vermeiden. Wer Homerus liest, also Iliad und Odyssee, wird sehen, dass im polytheistischen Verständnis der Griechen, die Götter keine moralischen Ansprüche auf den Menschen machten oder relativ wenig. Stattdem wollten die Götter Opfer. Und es war das Ziel eines jeden Helden, dass er einige Götter also hinter sich scharen soll. Er machte einige Opfer, damit er einige Götter hinter sich hatte. Und so konnte er andere Götter ärgern. Das ist mehr oder weniger zusammengefasst, worum es geht im Polytheismus. Es gibt viele Götter, das heißt, es gibt keine Exklusivität. Und wenn es keine Exklusivität gibt, kann es auch keine moralischen Erwartungen geben. Sondern die Frage ist, wer kriegt was von wem? Die Götter wollen was von den Menschen, die Menschen wollen was von den Göttern und so läuft die Bude. Und das Judentum zerbricht eigentlich dieses Spiel. Denn wenn es nur einen Gott gibt, dann kann ich ihn ja nicht gegen sich selbst ausspielen. Ich kann erst nicht den einen gegen den anderen ausspielen, wenn es nur einen gibt. Aber der nächste Schritt ist, wenn es nur einen gibt, dann kann ich ihn auch nicht meiden und dann kann er von mir etwas verlangen. Und plötzlich haben wir das ethische Monotheismus. Gott erwartet von uns, ich würde sogar das ein bisschen breiter sagen, nicht nur das ethische, das moralische Monotheismus. Gott erwartet etwas von uns. Und zwar nicht, weil er etwas braucht, nicht, weil er etwas genießen möchte. Er braucht uns gar nicht, sondern es ist die Erwartung des aufrichtigen Benehmens. Und hier möchte ich den folgenden Begriff erwähnen, die Monolatrie. Die Monolatrie wird von Akademikern eingesetzt, um zu sagen, als Menschen sich eine Art Monotheismus vorstellen. Wobei die Akademiker nutzen das häufig, um zu sagen, nicht, dass sie verneinen, dass es andere Götter gibt, sondern dass ein Volk irgendwie nur wie monogam, also eine monotheistische Beziehung mit dem Gott hat. Und vielleicht gibt es einen Übergott. Aber ich möchte das ein bisschen anders nutzen. In der Halacha ist sehr klar, dass es verschiedene Formen von Avodah Zarah gibt. Es gibt Also sagen wir mal, die allerschlimmste Form ist, wenn Menschen einfach Polytheisten sind. Aber wir wissen aus der Archäologie und aus anderen Quellen, Am Israel war immer wieder geneigt, zur Zeit des ersten Tempels insbesondere und davor, um sich am Götzendienst zu beteiligen. Und dennoch scheint es an Gott geglaubt zu haben. Ich habe schon häufig zum Beispiel diesen Haustempel erwähnt, der nach moabitischer Art ist, also in dem ein Thron für Gott vorhanden ist, damit die Menschen Gott herabrufen können. Aber es gibt kein Bild. Also das heißt, die Menschen, auch wenn sie ein bisschen polytheistisch denken, es gibt sogar eine Form davon mit einem Doppelthron, also für sozusagen Gott behüte Gott mit einer Partnerin. Ja, das ist Avodah Zarah. Aber es ist schon ein Schritt Richtung Judentum. Aber dennoch Avodah Zarah. Ein Schritt weiter ist, wenn man den Thron hat, nur für eine Person. Ja? Also nur für Gott, kein Partner. Aber auch das ist verboten. Die Tora verbietet, nicht nur andere Götter anzubeten, sondern Gott auf Gott götzendienerische Art und Weise anzubeten. Und das hat auch eine moralische Bedeutung. Denn wenn unser Verständnis ein polytheistisches Verständnis ist, auch wenn man nur an einen einzigen Gott glaubt, also eine Art Monolatrie, auch dann verstehen wir noch nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir uns nach einer bestimmten aufrichtigen Art zu benehmen haben. Das heißt, wir fangen nicht an, die Tora zu kapieren, wenn wir glauben, dass wir mit Gott so eine Art Geschäft machen können, wie Polytheisten mit ihren vielen Göttern. Und entsprechend würde ich sagen, ich würde nicht behaupten, Gott behüte, ich behaupte nicht, dass Nadav und Avihu so weit gerutscht waren, dass sie in einer Monolatrie waren. Aber es gibt diesen Wunsch und den findet man bei Nadav und Avihu und den findet man nach einer Auffassung, also möglicherweise findet man ihn bei Nadav und Avihu, das ist ja eine von verschiedenen Interpretationen, aber möglicherweise findet man das Gleiche auch in der Sünde mit dem goldenen Kalb. Nämlich die Menschen, als sie das Kalb gemacht haben, war das, um Moschee zu ersetzen. Gleichzeitig sagten sie, Ele Elohecha Israel, Mitzrayim, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten herausgebracht haben. Also die Menschen waren nicht ganz entschieden, was für einen Status dem Egel zu geben, aber nach einer Auffassung verstanden sie den Egel nicht als Ersatz für Gott. Gott bleibt Gott. Sondern es war so ein Halbgott an der Stelle von Moschee, mit dem sie die Möglichkeit hatten, jederzeit Gott herabzurufen. Und was ist das Problem? Wie rufen wir auf Gott? Wir berufen wir, nicht berufen wir, sondern wie rufen wir Gott eigentlich? Im Gebet. Und wann dürfen wir erwarten, dass Gott unser Gebet antwortet? Erstens, dass wir ernsthaft beten. Zweitens, dass wir möglichst aufrichtig sind und drittens, weil wir es immer wieder schaffen, Fehler zu machen, dass wir richtige Reue für unsere Fehler zeigen. Sind nämlich schon die Zutaten für ein Gebet, für ein erfolgreiches Gebet. Es gibt noch mehr, aber das sind so Elemente eines erfolgreichen Gebetes. Und wenn aber wenn Menschen ein politistisches Verständnis haben, auch wenn sie Monotheisten sind, dann glauben sie, das Ganze brauche ich ja nicht. Sondern Gott möchte eine gewisse Zahl gebeten. Also dreimal Schacharit mit Kamarev zu total 9 Gebete, dann kriege ich eine Erhöhung im Salär, 5%. 3 Wochen Schachrit min Kamarev, dann kriege ich 6% schon oder 8%. Ja? Das ist das götzendienerische Verständnis für einen Monotheisten. Aber Achtung, wir sind jetzt schon auf eine ziemlich hohe religiöse Ebene. Es ist nicht mehr Avodah Zarah, sondern trotzdem, dass der Mensch schon an Gott glaubt und die Macht Gottes anerkannt und an keine anderen Götter glaubt, noch immer den Wunsch, um Gott zu kontrollieren. Man nennt das eigentlich in der Fachsprache Theurgie. Ja, mit gewissen Methoden. Theurgie wird sehr häufig in der Mystik eingesetzt, um zu sagen, wenn Menschen bestimmte Handlungen durchführen oder Gebete sprechen, dass sie damit die Möglichkeit haben, bei Gott etwas automatisch zu bewirken. Man sagt normalerweise nicht so, aber was damit gemeint ist, ist, man kann Gott quasi zwingen. Und Gott zu zwingen ist eben nicht monotheistisch. Gott zu zwingen ist götzendienerisch. Das war die Fehler verschiedener Generationen und möglicherweise war das die Fehler von Chet HaEgel. Und bei Chet HaEgel war die Fehler so grob, dass sie sogar ein goldenes Kalb gemacht haben. Aber möglicherweise ist auch die gleiche Fehler von Nadav und Avihu. Erste Interpretation: Nadav und Avihu wollten die Möglichkeit haben, jederzeit in das Allerheiligtum hineinzukommen, weil dann hatten sie einen direkten Draht zu Gott, wie sie das verstanden. Und dann würden sie alles tun können. Das aber ist zerstörerisch für den ethischen Monotheismus, für Shmirat HaTorah. Ja, Erwin.
Ich habe eine Frage, die ein bisschen wegführt.
Ja.
Wo auf diesem Spektrum zwischen Avodah Zarah und Anerkennung des Ewigen befindet sich eigentlich Bilam?
Bilam.
Ja.
Ich glaube, Bilam befindet sich genau auf dieser Ebene.
Ja.
Bilam, wir sehen nirgends eine Anweisung in der Sprache Bilams, dass Bilam glaubt, dass es andere Götter gibt. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube, die Tora bemüht sich, uns die Komplexität von Bilam zu vermitteln und schlussendlich trotz der Versuche mancher moderne oder nicht-jüdische Kommentatoren ist Bilam in den Augen der Tora ein böser Kerl. Auch wenn die Tora es nicht ganz deutlich sagt, feiert die Tora am Ende, wird Bilam ben Beor hargu beharev. Bilam wurde mit dem Schwert umgebracht. Also Bilam ist kein besonders guter Kerl und ich kann garantieren, dass wenn Bilam ein Götzendiener war, ich bin ziemlich überzeugt, dass das auch berichtet wäre. Es gäbe die Möglichkeit, ich weiß was, er hätte Balak sagen können, bau mir hier nicht 7, sondern 14 Altäre, 7 für Gott und 7 noch für den Baal. Hat er hier nicht gemacht. Also deshalb bin ich eher überzeugt, dass Bilam wenigstens die Überherrschaft Gottes akzeptierte. Und dennoch gibt es so keinen Bericht, deshalb würde ich akzeptieren, dass Bilam hat ganz sicher die Überherrschaft Gottes akzeptiert. Vielleicht glaubte er nur an Gott, aber glaubte, dass er Gott eben manipulieren kann. Das ist doch die ganze Geschichte. Bilam versucht Gott zu manipulieren mit Opfer. Das ist doch klassisch. Das kann man doch von Homerus nehmen. Ja, nur bei Homerus gibt es noch andere Götter, aber der Zugang ist da. Ja.
Gilt
Was?
die gleiche Überlegung auch für Malchizedek, den Abraham trifft, mit dem er den Bund
Das
schließt?
kann ich gar nicht sagen, weil ich zu Malchizedek viel weniger Text habe. Es gibt interessante Midrashim, die hier erwähnt werden können, die eine sehr plausible Interpretation mancher Dinge darstellen. So gibt es ein Midrash, der sagt, als Avraham so heftig reagiert und der König von Sdom sagt ihm, Ten lia nefesh, ja, kachlach, du gibst mir nur die Menschen, du kannst die ganze Beute, die du wieder befreit hast, kannst du halten, sagt er, nein, nein, nein. Im Ichud va er reagiert sehr heftig. Nicht einmal ein Schnürsenkel werde ich nehmen. wieso reagiert er so, so? Er könnte ja höflich sagen, sehr nett, aber echt, ich meine es für euch, ich habe euch mit gerne befreit, ja, hätte jetzt, jetzt machen wir ein Fest zu Gott, er hätte so machen können. Der Avraham, der eigentlich fortdauernd Kiddush macht, ich meine ein Kiddush, ein Fest, ja, er erbaut den Altar und er tut den Namen Gottes aussprechen, was heißt das? Er hat Opfer gebracht, er hat Leute eingeladen, komm mal essen, und über den Bauch konnte er religiöse Werten vermitteln, das ist schon vor 4000 Jahren war das schon so. Und deshalb, deshalb vielleicht merkt sich das der Midrasch und sagt, was dort geschehen ist, dass die Menschen gesagt haben, Nesi Elokim, Atabetochenu, sagen später die Leute von Hebron, dass an dieser Stelle gesagt haben, du bist Nesi Ata'aleinu, Melech Ata'aleinu, du bist für uns ein König, Elohim Ata'aleinu, du bist ein Gott für uns. Und an dieser Stelle dreht Avram durch, sagt, die ganze Arbeit, die ich mache, ist, dass die Menschen Gott anerkennen, machen mich zum Gott. Das geht ja nicht. Nein, ich nehme gar nichts. Das ist eine sehr plausible Rekonstruktion des Midrash, aber allerdings, es gibt zu wenig Text, um sowas zu tun. Ich möchte zurück zu Nadav und Avihu. Andere Möglichkeit ist, Nadav und Avihu möchten, und die sind nicht exklusiv, sie können gemeinsam, also beide können gleichzeitig wahr sein, dass Nadav und Avihu Moshe und Aaron ersetzen wollen. Insbesondere finden wir auf dem ersten Blick den Versuch, Aaron zu ersetzen. Sie sind auch Hohepriester oder sie werden Hohepriester an der Stelle von Avram. Es gibt ein Midrash, Parashat Shmini, der sagt, die warteten, Matai Yamutu Shnez Kenim Halalu, wann werden diese zwei Alten sterben und wir nehmen ihren Platz. Das führt uns zu den zahlreichen Geschichten, sowohl jüdischen als nicht-jüdischen Geschichten in der ganzen Welt, vor der Erfindung der Demokratie, war die Transition eine nicht geplante Transition des Machtes verheerend. Bürgerkriege, die zigtausenden Menschen umgebracht haben. Auch in der jüdischen Geschichte kennen wir solche Vorfälle zwischen David und den Nachkommen von Shaul überhaupt. Shaul, der nicht akzeptieren kann, dass eines Tages David König sein wird, wobei eigentlich Gott dafür gesorgt hatte, dass beide Dynastien sich verschmelzen konnten. Ja, David hatte ja die Tochter von Shaul geheiratet. Das wäre eine sehr elegante Lösung gewesen. Aber solche Geschichten haben immer wieder Bürgerkriege gebracht. Deshalb war die Rebellion von Korach so schrecklich. Deshalb wäre die, Re- die, die, der, die wären die Taten von Achan unter Joshua möglicherweise eine riesige Drohung und wurde er hingerichtet. Und deshalb war, was Abschalom gemacht hat, so schrecklich. Und was andere gemacht haben. Es gibt viele solche Geschichten. Und hier drohte die gleiche Geschichte. Also Gott blockiert diese Möglichkeit und bringt die beiden um. Denn Aaron hätte ja seine beiden Söhne nicht hingerichtet und Moshe seinen Neffen nicht. Und es gab aber ein Potenzial, um einen Bürgerkrieg auszulösen. Das sind zwei Möglichkeiten. Für uns ist wichtig, ja, dass wir hier in Nadav und Avihu diese Verbindung mit Yom Kippur sehen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weit und die Verbindung auch mit dem Egel. Ja, bitte, ich habe Verbindung mit dem Egel geschaffen und Verbindung mit Yom Kippur. Jetzt gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Wie kommt der Kohen Gadol aber in das Allerheiligtum hinein? Er muss mit zwei Opfern kommen. Von zwei Opfern, einmal im Jahr, wurde das Blut in das Allerheiligtum hineingebracht und vor der Bundeslade gespritzt. Von einem Stier, der und von einem Widder. Widder, nicht Widder, also Bock, Ziegenbock, Entschuldigung. Ja, zwischen Widder und Ziegenbock, sprachlich. Ich weiß, wie sie aussehen, aber ich verwechsel sie sprachlich manchmal. Der Ziegenbock ist für Am Israel. Nur der Ziegenbock als Chatat ist irgendwie etwas nicht Unbekanntes. Weshalb? Also der Ziegenbock für das ganze Volk Israel reicht ein Ziegenbock für das Sündenbekenntnis. Aber für Aaron reicht nicht ein Ziegenbock. Er muss ein ganzes Stier haben. Wozu soll er ein ganzes Stier haben? Die Antwort ist möglicherweise, und das möchte ich jetzt nicht nur demonstrieren, sondern eigentlich beschreiben mit einer neuen Quelle. Die Antwort ist, dass jedes Mal, wenn ein Stier gebracht wird, und insbesondere wenn der Kohen der Dolce Yom Kippur ein Stier bringen soll, dass hier eine Brücke mit einem anderen Stier geschlagen wird. Mit einem jungen Stier, noch kein Stier. Mit dem Egel. Aaron wurde Kohen Gadol, obwohl Aaron selbst eine ziemlich wichtige Rolle spielte in der Entstehung des goldenen Kalbes. Aaron sagte, Chag Lashem Machar. Man kann sehen, dass Aaron noch versuchte, die Sache zu bremsen. Er hatte die Methode gewählt, mitzumachen in der Hoffnung, die Sache zu bremsen. Ist ihm nicht gelungen. Er gilt offensichtlich durch und durch als Baal Tshuva. Dazu gibt es nicht nur Midrashim, sondern die Verse, die vom Midrash aufgegriffen werden, die eigentlich zeigen, dass dem Aaron vergeben wurde. Aber die Fehler war groß. Und jedes Mal, wenn Aaron und all seine Nachkommen, die später nach ihm Kohen Gadol werden, zu Yom Kippur in das Allerheiligtum hineingehen, bringen sie einen Stier. Gut. Was hat das alles mit Pessach zu tun? Es hat zwei Dinge mit Pessach zu tun. Erstens, letztes Jahr zu Yom Kippur, also letztes jüdisches Jahr zu Yom Kippur, erschien ein Videobeitrag in der ORF, wo ich mit Kindern der Zviperz-Reiss-Schule in Wien über Yom Kippur gesprochen habe. Und das Merkwürdige daran ist, dass diese Sendung zu Yom Kippur wann gedreht wurde? Vor Pessach. Das ist, irgendwie muss es eine geistige Verbindung zwischen Pessach und Yom Kippur ergeben. Die kannte ich damals nicht, aber ich habe sie diese Woche entdeckt. Ich habe leider Mühe, das elektronisch zu zeigen. Das heißt, ich werde den Text jetzt nicht im Detail bearbeiten, sondern ich werde den Text umschreiben. Es gibt in der aschkenasischen Tradition am zweiten Tag Pessach den Brauch, dass man in der Amidah, im Stehgebet von Schacharit, Krovot spricht. Zusätzliche liturgische Gedichte. Die Krovot vom zweiten Tag Pessach wurden von Rabbi Elazar HaKadir geschrieben. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich habe das in Erinnerung von Auseinandersetzung mit der Sache, dass das der einzige Fall ist, wo Rabbi Elazar HaKadir zum zweiten Tag Yom Tov einen Text geschrieben hat. Denn Rabbi Elazar HaKadir lebte in Israel und er hatte keinen zweiten Tag Yom Tov. Aber interessanterweise gibt es für den zweiten Tag Yom Tov von Pessach diese Piyutim, diese liturgische Gedichte. Wozu hat der Kalir, der im 7. Jahrhundert, hochwahrscheinlich im 7. Jahrhundert lebte, wozu hat der Kalir für den zweiten Tag von Pessach Gebete geschrieben, wenn es kein Yom Tov-Tag war? Und die Antwort, ja, die Antwort ist, dass der Kalir es nicht für Yom Tov geschrieben hat, sondern für den zweiten Tag Pessach. Und warum hat er das für den zweiten Tag Pessach geschrieben? Manche hier im Shiur nahmen am Talmud-Shiur Masechet Megillah teil. 2 Jahre lang haben wir wöchentlich oder fast wöchentlich Masechet Megillah gemeinsam gelernt. Und gegen Ende von Masechet Megillah haben wir die Regel gelernt, wann, zu welchem Yom Tov-Tag und Chol HaMoed-Tag was aus der Tora geleint wird. Und da haben wir die Regel gelernt, dass am Anfang von Pessach Meshach Tura gelesen wird. Es gibt eigentlich eine Eselsbrücke. Es fängt mit Meshach Tura an. Die Rest der Eselsbrücke, die anderen 6, brauchen wir jetzt nicht. Ich will es nicht unnötigerweise kompliziert machen. Meshach Tura ist, Meshach kommt von Mishchu. Mishchu ist ein Stichwort im Leinen des ersten Tages. Was leint man am ersten Tage? Wie unsere Vorfahren in Ägypten beauftragt wurden, um ein Schaf auszusondern, ihn als für das Pesachopfer zu reservieren und ihn dann als Pesachopfer zu bringen, an dem Tag, wenn sie einige Stunden später aus Ägypten ziehen werden. Das ist Meschach. Und Tura auf Aramäisch ist Schor auf Hebräisch, nämlich ein Ochs. Was ist dieser Ochs? Man lernt aus dem Wochenabschnitt Emor, man fängt, glaube ich, mit dem 22. Kapitel an, Schor Ochese Oez ki Yivaled, ein Ochs, ein Schaf oder eine Ziege, die geboren wird, dann darf man das Tier nicht unmittelbar als Opfer bringen. Für die ersten 7 Tage seines Lebens soll es mit der Mutter sein. Erst ab dem 8. Tag darf es geopfert werden. Das ist, was dort gelernt wird. Und damit sagt der Talmud eigentlich, dass man dort anfängt und man nein, bis wo? Man nein, man hat dort im 23. Kapitel die Feste des Jahres. Man hat den ganzen jüdischen Kalender, Schabbat und die 5 Torahfeste mit den Besonderheiten, nicht für die Kohanim, sondern die Besonderheiten für, also was jeder sich merken kann. Das ist, was geleint wird am 2. Tag von Pesach. Das wird sowohl außerhalb Israel als auch in Israel so geleint. Zu Chol HaMoed. Und der Kalir sah in diesem Leinen etwas Besonderes. Sagt er, was ist mit, was hat es daran? Wie heißt ein junges Schaf?
Lamm. Ein Lamm.
Ja, auf Deutsch, aber auf Hebräisch? Ist ein bisschen schwer.
Egel.
Nein, Egel ist ein... Ist ein so, genau, wohin ich gehe. Genau das wollte ich sagen. Aber es ist eigentlich, das Wort wäre irgendwo Seh oder ein Gedi. Das Problem ist, dass Gedi sowohl für, also für alles Kleinvieh, ein kleines Exemplar vom Kleinvieh ist ein Gedi. Gedi Isim ist eine kleine Ziege. Und entsprechend könnten wir einen Ausdruck erahnen, wie das mit Schafen ist. Aber nur, weil es ist ja nicht, es ist nicht sehr praktisch. Gedi Isim, 2 Wörter. Und was muss ich dann sagen? Gdich Vasim oder Se. Also es ist ein bisschen kompliziert bei Schafen und beim Kleinvieh ist es kompliziert. Ich kann wohl vertreten, warum dort steht Kesev Oez. Bei der Kuh, beim Rind, ist aber klar, dass das kleine Tier Egel heißt. Und deshalb stellt der Kalir sich die Frage, wozu steht Schor? Als er geboren ist, ist noch kein Schor, ist kein Ochs. Sagt Rabbi Elazar Kalir, das ist, weil der liebe Gott in diesem Moment den nicht einmal die Möglichkeit entstehen lassen wollte, dass man an den Egel denkt. Denn jedes Opfer, jedes Mal, wenn wir ein Rind als Opfer bringen, sei es ein Ochs oder eine Kuh, ja, dann gibt es eine Verbindung mit dem Egel. Ich habe so schön früher aus dem Bauch gesagt, jetzt ist es nicht mehr auf dem Bauch. Das sagt der Kalir in diesem Gedicht. Und der Kalir bemerkt aber, dass es einige wichtige, bedeutende Opfer gab, die ausgerechnet vom Rind kamen. Das erste Opfer, das der Kalir diesbezüglich bringt, basiert auf einem Midrasch, der sagt, dass der liebe Gott alle Tiere am 6. Tag, alle Landsäugetiere am 6. Tag erschaffen hat, dass er auch einige gigantische Tiere erschaffen hat. Und also es gab den Leviathan, das ist mit den Fischen, und am 6. Tag hat er Behemoth erschaffen. Oder Shor Habor, der große wilde Ochs, das große wilde Rind. Dieser Ochs war so groß nach dem Midrasch, dass er über 1000 Hügeln sich ernährte. Und als Adam HaRishon seine Sünde bereute, hat er diesen Ochs als Opfer gebracht. Und daher gibt es solche großen Ochsen nicht mehr. Und auch gut, weil sonst wären sie ein bisschen zu groß für uns. Der Kalir nimmt diesen Midrash als Eröffnung, um zu sagen, Adam hat ein Opfer gebracht. Im Text der Tora steht nicht, dass Adam ein Opfer gebracht hat, aber auf Basis dieses Midrash sagt Kalir, ja, Adam hat einen Ochsen gebracht. Avraham, vel ha-bakar ratz Avraham, Avraham hat ein Rind vorbereitet, um den Engeln zu essen zu geben. Das versteht der Kalir ebenfalls als Opfer. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. In der Tora heißt es, dass Abraham das Rind vorbereitet hat. Er hat Fleisch für die Engel angeboten. Er wusste ja nicht, dass sie Engel waren, hat er den Fleisch gegeben. Woher nimmt er, dass das ein Opfer war? Möglicherweise kommt das aus der Parallele, intertextuelle Parallele, von der Geschichte von Manoach und seiner Frau, die dann den Schimschon geboren haben. Das ist diese Geschichte ist im Buch Richtern, wo eine ähnliche Szene sich entpuppt wie bei Avraham mit den Engeln, mit der Differenz, dass Avraham gegenüber sich sehr anders benahmen als gegenüber Manoach. Bei Manoach wollen sie nur mit seiner Frau sprechen, nicht mit ihm. Und mit Avraham hat man wohl Kontakt. Und die Engel bei Avraham benehmen sich, der Engel bei Manoach ist ein bisschen direkter. Er sagt, mir gibst du nicht zu essen, aber du kannst ein Opfer machen. Und dann geht er mit dem Feuer hinauf. Und eine Verbindung zwischen beiden wäre der Sevach oder der Schlamim. Ein Opfer, von dem man isst und von dem bestimmte Teile vor Gott auf dem Altar verbrannt werden. Und das heißt, das würde sagen, nach dieser Interpretation vom Kalir, dass als Abraham dieses Rind für die Engel vorbereitet hatte, dass er nicht nur Fleisch, Chulin, einfach zum Verzehr angeboten hat, sondern er hat das als Opfer gebracht. Auch nachher gibt es Aaron, Yom Kippur. Also der Kalir bildet damit eine ganze Reihe von Ochsen, die geopfert wurden, um einerseits die Fehler mit einem goldenen Kalb nicht als erste Anwendung eines Kalbes zu machen und andererseits, dass nachher Dinge erfolgt sind, die Verzeihung gebracht haben. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, denn der Kalir sagt, Aharon rief aus, Chag Lashem Machar, das Fest, ein Fest zu Gott morgen. Das wollten die Menschen, die sich dort versündigten, nicht so sehen, sondern sie wollten gleich ein Fest und nicht zu Gott. Aber Aaron wollte ja das Fest zu Gott. Und mit was wird das Ele Elohecha Israel, das sind deine Götter Israel, mit was findet man dafür Verzeihung? Mit Ele Moade Hashem, mit der Liste der Feiertagen. Die Feiertagen bringen Verzeihung, entweder bringen sie Verzeihung für die Sünde mit dem goldenen Kalb oder ich würde noch, das sagt der Kalir nicht so direkt, aber das ist, ich darf auch was hinzufügen, wie ich das sehe, die Feiertage schaffen die Gegebenheiten, unter welche man nicht geneigt ist, nochmals diese gleiche Fehler mit dem goldenen Kalb zu machen. Und woher entnehme ich das? In Parashat Ki Tissa, nach der Sünde mit dem goldenen Kalb, nachdem das Gott die erste Verzeihung zugestimmt hat, der ersten Verzeihung zugestimmt hat, schließt Gott mit dem jüdischen Volk mittels Moschee einen neuen Bund. Und der Text dort ist eigentlich parallel zum Bundestext gegen Ende vom Abschnitt Mishpatim. Und eine der Dinge, die dort sehr zentral sind, sind die Wallfahrtsfeste, die drei Wallfahrtsfeste. Rosh Hashanah und Yom Kippur kommen dort nicht vor. Es sind Pesach, Shavuot und Sukkot. Viele Aspekte der Feiertage werden noch nicht erwähnt, nur dass es die Feiertage gibt. Ja? Und ich würde entsprechend sagen, dass für den Bund die Feiertage unentbehrlich sind. Und um zu vermeiden, dass man geneigt ist, solche Lösungen zu suchen, wie man Gott herabbringt, soll man sich selbst erheben, durch den man sich mit den Feiertagen und während der Feiertagen heiligt. Und deshalb kommt die Kapara für Ele Elohecha Israel mittels Ele Moade Hashem. Ein sehr prächtiges Gedicht. Ich hätte das Gedicht gerne gezeigt. Leider ist es mir nicht gelungen, um den Text online zu finden. Ich bin überzeugt, wenn ich noch ein bisschen weitersuche, finde ich den. Sonst kann ich ihn auch einscannen. Aber ich habe es leider nicht rechtzeitig geschafft, ihn einzuscannen. Nur vielleicht entsteht hier Interesse um auch schwierige Gebetstexte andächtiger zu lesen. Nicht immer während des Gebetes. Manchmal hat man während des Gebetes keine Zeit. Mütter mit Kindern haben insbesondere nicht einmal die Zeit, um das normale, ordentliche Gebet zu sprechen. Nicht nur Mütter mit Kindern, Väter mit Kindern haben manchmal auch diese Herausforderungen oder Großeltern mit Enkelkindern. Also es gibt, ich werde jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn man betet, soll man so andächtig den Text lesen. Aber vielleicht entsteht hier das Interesse, wenn man mal doch die Zeit hat, um diese Texte vertieft anzuschauen. Und übrigens, die Piyutim sind nicht nur, wenn man sie singt, ja, nicht nur prächtig, sehr hervorragende Gedichte, die komplexe Struktur, wie dieser Reim, es ist ein mehrdimensionaler Reim, der normalerweise eingebaut wird. Das ist etwas irre, aber sie sind auch wichtige Quellen für Quellen, die manchmal verloren gegangen sind. Sie sind Zeuge, ja, aus dem 7., 8., 9., 10., 11. Jahrhundert, manchmal aus dem 6. Jahrhundert, Zeuge von Quellen, die wir manchmal sonst nicht haben. Und das macht die Piyutim noch interessanter. Allerdings werde ich gestehen, sie in der hebräischen Sprache zu lesen, ist häufig ein Riesen-Challenge, auch für Profis.